Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, dem Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Palisa.
Und dem Luca Fontana.
Es ist zu extra leisiger Gerät, weil Leute im Feedback gesagt haben, dass du damals rumschreist.
Ich?
Ja.
Schrei doch nicht um. Ich nicht.
Wir haben ja, genau für die, die es noch nicht wissen und unbedingt mitmachen, wir haben eine Podcast-Umfrage am Laufen. Ich tue sie auch nochmal verlinken dann in den Shownotes und auch auf unserer Webseite digitec.ch, wo wir einfach Fragen gestellt haben rund um den Podcast, was ihr gut und was ihr schlecht findet. Es haben schon viele von euch mitgemacht und wir tun dann nächste Woche so eine Auswahl oder die wichtigsten Sachen präsentieren, was da rausgekommen ist dabei. Es sind schon sehr interessante Sachen rausgekommen. Eben unter anderem, dass der Simon ist der Laute, ich bin der Ruhige, das höre ich auch nicht oft. Und ich glaube, der Luca, was heißt die Stimme der Vernunft oder so? Ich weiß es nicht ganz.
Das höre ich auch nicht oft.
Ah, ja, genau. Nein, ist okay. Es ist ein super Feedback reingekommen. Und ja, genau, für die das Video schauen, hoffentlich wird das mal ein Video ohne Dia-Show. Das haben da viele kritisiert. Wir probieren jetzt mal mit VMix. Mal schauen, ob das besser läuft. Ja, we will see. Aber genau, wir haben wieder ein Satzprogramm, wieder mit mehr News. Weil das haben wir auch gesagt, dass wir sind ja nicht böse, wenn es mehr News gibt. Und jetzt hat es gerade ein paar. Wir fangen an mit Fortnite. Dort haben sie das Bauen abgeschafft. Dann Sony hat Haven gekauft. Das Studio, wo vorher bei... Also, die Chefin dort vorher bei Google ein eigenes Studio kam. Dann gibt es ein neues Witcher-Game, zumindest im Witcher-Universum. Dann Nothing Phone, wie heißt das? Klammer 1. Einfach die Bezeichnung, sicher SEO-mäßig. Ist das entweder hure gut oder hure schlecht? Aber ja, die haben noch den Nothing Ear, gibt es jetzt auch ein Nothing Phone. Und dann der GIF-Erfinder ist gestorben. Dann im Big Screen haben wir Drive to Survive und We Are Who We Are. Und in der Spielecke haben wir Tiny Tina's Wonderlands und Tunic. Jetzt aber zuerst, viel wichtiger, Reis. Mhm. Oh, das Simon oh, sicher meint. Nein, ich habe ja vor allem den, über den hast du ja schon geschrieben. Es ist lang gegangen, Kopf. Hure mühsam gewesen. Ich kann, unseren ist halt langsam am Abblicken. Und dann haben
Reiskocher,
wir,
ja. Sagst du, gell?
Reiskocher, genau, so ein 0815 Reiskocher halt. Und ja, dann haben wir eine Induktion wollen. Ich glaube, ich habe vermutlich mit dir geredet und du hast gesagt,
Induktion. Ja, ich habe gesagt, schau, es gibt nur Induktion. Wenn du einen neuen Reiskocher kaufst, das bringt nichts. Irgendwie. Der China-Schrott, der ist zwar, der kostet irgendwie, die kostet dann halt irgendwie 30, 40 Franken, aber sie sind ja. Einfach wirklich, das ist so cheap. Also das Upgrade auf einen Induktionsreiskocher, wenn du viel Reis machst, und ich sage jetzt, ich mache einmal in der Woche Reis, vielleicht zweimal, hey, das ist Tag und Nacht. Hast du eine Induktion jetzt gekauft?
Ja, ich habe auch lange geschaut und so, was wir auch bei uns haben im Shop und so, und wir haben leider nur so teure, respektive wir hätten den, den du getestet hast, der Xiaomi, heisst alles Xiaomi Mi, weiss doch keiner, das ist der Reiskocher von Xiaomi. Den gibt es nicht mehr. Wie alles übrigens, fast von denen. So, außer Telefon.
Ja, das ist super weird. Das ist das einzige Testprodukt. Und das darf ich eigentlich nicht sagen, wo ich nicht zurückgegeben habe. Und ich hätte mir den, wenn wir ein Testprodukt haben, zurückgegeben, dass sie dann wieder selber kaufen, wenn man sie geil findet und so, weil es nicht so eine Möglichkeit gibt, wo irgendwie reasonable Aufwand hat, damit man einfach das Testprodukt von uns kann für sich selber nehmen und dann irgendwie abzahlen, Das geht nicht. Und den gibt es einfach nicht mehr. Den gibt es nicht mehr im Shop. Ja. Darum habe ich das muss ich jetzt sagen. Mea culpa, sorry, tut mir leid. Ich weiss, das ist nicht die feine Art, aber was es einfach nicht mehr gibt, habe ich den behalten.
Du hättest ihn reintun können und ich hätte ihn gar nicht kaufen können. Ja. Aber genau, ich habe ihn dann aus China importieren lassen, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt und so. Und schlussendlich habe ich irgendwie bei eBay aus England einen gebrauchten für 180 Stutz. Weißt du, kostet 900 oder so. Aber andere kosten, eben genau, Induktion, andere kosten so zwischen 400 und 2000 Stutz. Also die Range ist riesig. Aber sie sind teuer. Und genau, ich habe ihn jetzt erst wir haben ihn erst einmal gebraucht. Ich selber habe gar noch nichts gegessen vom Reis. Das war erst für Kind. Aber ich bin da oben und die Frau schreibt, du, es geht mega lang, geht ja irgendwie... Stunde? Ah, okay, schneller. Ja. 40 Minuten, urenlang. Ich so, ja, ich habe doch noch gesagt, er geht länger. Ich habe nicht gewusst, was länger bedeutet. Ich weiss nur, du hast gesagt, der Reis geht länger. Ja. Das muss man einfach wissen vorher. Ja, ist geil. Wir haben dann natürlich mit alles Chinesisch angeschrieben. Aber die Frau kann auch Chinesisch. Dann hat sie wenigstens gewusst, was sie muss drücken. Ja. Und ja, nein, ich finde, wir haben zuerst zu viel Wasser drin. Ich habe eine Zeit lang immer die doppelte Menge drin beim Alten. Und der ist gut geworden,
Nein.
Ja, weißt du, vielleicht hat der einfach so viel verdampft. Ich weiß doch auch nicht. Das ist einmal nicht,
ja,
ich kann's nicht.
Ja, bei der andere Reiskocher, die kannst du so viel Wasser rein tun, wie du willst. Der schafft so lange, bis einfach alles Wasser verdampft ist, oder? Das ist der Mechanismus von diesen Reiskocher. Ja. Die haben so, die merken, weil irgendwann ist, es gibt ein ganzes YouTube-Video, wo etwa eine halbe Stunde geht, wo einer erklärt, wie uhure simpel, dass es eigentlich funktioniert. Also die normalen Reiskocher, und die heizen einfach irgendwie so lange, bis irgendwie dann nachher nicht mehr das Wasser richtig geleitet werden durch der Strom nicht mehr richtig geleitet werden durch das Wasser, das drin ist, und dann durch den Magnet fallen irgendwie runter. Also das ist jetzt ein Viertel Wissen erklärt. Aber das ist gleich wie von Wasser, das du rein tust, der hört einfach auf, wenn das Wasser verdampft ist, und bei dieser Induktion ist das halt nicht so. Du musst sehr genau, es hat Strichli drin, oder? Cups,
ja, aber ich glaube, wir haben es einfach mit Becher gemacht.
Ja, das gar nicht. Du musst wirklich mit dem mitgelieferten Cup und dann nachher.
Nein, es hat keinen gehabt. Wir hatten aber keinen dabei gehabt.
Ah, oder sonst musst du halt einfach irgendwie mal. Ja, dann musst du jetzt ein bisschen ausprobieren. Reis immer waschen vorne, hä?
Ja, ich habe das auch nie gemacht.
Was?
Habe ich nie gemacht.
Was?
Was?
Was? Alter, Reis immer waschen! Immer!
Sorry, wow. Ich kann einfach immer. Das weiss sogar ich!
Ja, das eben, aber ich habe es nachher einmal gemacht, jetzt ein paar Mal. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Weißt du, im Internet steht ja, wenn der nicht wasch ist, ja, dann schmeckt er säuerlich und dann stinkt er und so.
Nein, es geht um Konsistenz vom Reis vor allem auch, weil du Stärke wegnehmen. Sonst hast du nachher so einen wirklich so einen. Außer dran hat es viel Stärke und er wird nicht so richtig geil fluffig, sondern wird eigentlich mehr so pumpig. Es geht nicht um den Geschmack. Der Geschmack ist der gleiche.
Ja, aber das steht überall. Das steht überall. Ich habe es jetzt einfach gefunden. Genau, du hast recht, Konsistenz habe ich letztes Mal das Gefühl gehabt. Eben, ich bin dir nicht sicher, dass ich es einbildet. Voilà. Habe ich das Gefühl, vielleicht ein bisschen besser. Aber nein, ich bin.
Immer waschen. Wirklich Reis. Ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt angefangen, wirklich nur noch geilen Reis zu kaufen. Ich zahle, klar, 40 Stutz für 5 Kilo ist tatsächlich ein bisschen überrissen, aber das Quality Upgrade ist so krass, wenn du geilen Reis kaufst und nicht einfach irgendeinen Füdli-Reis aus dem Migros oder so. Ganz ehrlich, Migros, ehrlich, schau, Reis könnt ihr einfach nicht. Ist sowieso auch zu teuer bei euch, dann kannst du mal den Sushi-Reis-Deko kaufen. Übrigens, auch ein kleiner Tipp, Pro-Tipp von mir, Sushi-Reis im Migros, kauft den nicht, kauft den Milchreis und macht mit dem Sushi. Weil es ist genau der gleiche Reis, genau die gleiche Sorte, aber wenn Sushi-Reis draufsteht, kostet sie einfach irgendwie 5 Stutz mehr aufs Kilo.
Geil.
Also, Milchreis kaufen ist auch die gleiche Sorte.
Kauft das nicht in den Migros, gibt es gerade wieder ein Essig-Gate.
Apropos Lifehack, ich muss noch Simon Danke sagen für den Tipp, den du mir vor ein paar Wochen mal gegeben hast beim Pizzateig, seitdem ich auf, ich habe jetzt knallhart 30% Salz. Also, eine Menge Mehl in Gramm mal 0,3, so viel tue ich Salz rein.
Oh, aber wirklich, was? 30%? Nein, oder? 2%? 3%?
3%?
3%? Komm mal, sorry, 3%. Du bist wirklich kurz crazy, dass das nicht versalzen ist?
Das ist ein verdammter Berg.
Nein. Das wäre. Nein, 2,5-3% im Pizzateig, ja.
Ich mache 3, ich bin gerne ein bisschen auf der salzigen Seite. Und ich habe letzte Woche bin in der Pizzeria Napoli gewesen, in Meilen, wo der Pizza-Weltmeister Pizza macht. Und der verkauft dort eben auch Pizzamehl. Und ich habe mir gerade 3 Kilo mit heim genommen. Und geil. Mit dem sind Weltmeister Pizzamehl gemacht und es ist weltmeisterlich geworden.
Hast du wirklich gemerkt, Unterschied?
Ja. Ja. Voll geschmacklich und wirklich geil. Vorher habe ich immer den Migros-Pizza-Mehl benutzt, wo auch okay ist. Eigentlich, also ich sage mal, die üblich von Migros, Coop und so weiter, die man da kaufen kann, habe ich alle durchprobiert. Ich finde den von der Migros am besten. Aber seitdem ich jetzt den Napoli-Pizza-Mehl probiert habe, muss ich sagen, der ist wirklich nochmal besser.
Ich habe, im Coop gibt es auch so ein 0-0-Mehl heisst ja immer, dass das richtig ist. Ja, genau. Ich darf nicht grob sagen, es kommt unter die Migros-Polizei.
Ich habe es schon gesagt, ist schon gut.
Aber nein, ich habe noch einen Italiener bei uns, der hat auch einfach eine andere Marke. Und, aber ich habe nicht jetzt riesige Unterschiede. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen besser. Aber Gleich haben die nicht. Müssen wir vergleichen.
So, zum Digitech-Podcast.
Genau.
Vom kulinarischen zum Digitech-Podcast.
Ich kann eigentlich noch über den Scaffel reden, aber den rede ich sonst nächstes Mal. Ich habe einen PS5-Controller, aber ich erzähle sonst nächstes Mal über den. Mm. Den habe ich nämlich noch getestet. Dann fangen wir doch mal an mit den News. Und ich sehe euch da 50 Mal auf meinem Screen.
Hey, jetzt klein und gross. Jetzt sind wir vertauscht.
Oh, ah ja.
Jetzt hat es alles getauscht.
Ich tue das
nachher. Ich will Video schauen, jetzt ist der Luca, bin ich und der Luca und ich bin der Luca.
Ja, ist geil. Aber also nur in dem, es ist im Fall... Ja, ist ja gleich.
Nein, es ist gut, schon die Technik da wieder einmal. Ich sag nichts dazu.
Ja, das ist... Hättest du keine Ahnung? Also komm, wir fangen mit Fortnite an und dann, wenn einer von euch mal redet, kann ich das vielleicht kurz flicken. Mhm. Fortnite hat eine neue Season angefangen. Chapter 3, Season 2. Und der Doctor Strange und so, neue Sachen, blablabla. Aber
was ist wirklich, der Doctor Strange?
Das ist eine Marvel-Figur.
Aha, ach, ich meine, das sagt der Streamer da. Das hat doch der Doktor.
Es gibt. Aha, der Doktor. Disrespect.
Ah, ja.
Nein. Ja, gut, vielleicht kommt dann der auch mal noch. Nein, sie haben das Bauen abgeschafft. Und das habe ich schon noch recht strub gefunden. Ich habe auch eine Zeit lang Fortnite gespielt. Einfach zum Sammeln gezockt haben und habe dann gefunden, aber ich finde das Bauen nicht so geil. Und ja, jetzt haben sie das. Noch irgendwie über vier Jahre gibt es das Game schon. Mhm. Jetzt haben sie es mal abgeschafft. Mir geht davon aus, dass das temporär ist. Sicher mal zum Testen. Also klar haben sie es irgendwie nicht gesagt. Und ich gehe davon aus, dass sie... Also ich glaube, es ist eher erfolgreich. Ich glaube, das kommt eh gut an. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach einen weiteren Modus machen. Das wäre ja blöd, wenn das würdest komplett wegnehmen.
Das ist eine Core-Mechanik. Man muss dazu eben Fortnite, wo nicht so viel gamen. Das ist so ein Battle Royale. 100 Leute kommen rein. Und der Letzte überlebt, man kann sich abschiessen gegenseitig mit allerlei Waffen, die man findet. Alle starten eigentlich bei null. Und dann nachher der Letzte überlebt, der oder die gönnt. Jetzt ist es spannend an dem eben, ob es überhaupt eigentlich das Bauen war, weil alles, was du irgendwie vermöbelt hast, ist nachher zu Rohstoff geworden, wo du hast können muren und, was weiß ich, Stegen und so bauen und so hast du dich natürlich ein bisschen schützen. Also wenn du irgendwo einmal angegriffen worden bist, hast du dich einfach so wie eingegelt. Das ist eigentlich ein grundlegender Bestandteil von dem Game. So. Darum finde ich es recht schräg, dass die es einfach vom einen auf den anderen Tag abbauen.
Gell? Es ist so das ikonische Feature von dem Game, das irgendwie so abgehoben hat. Also siehst du auch immer in deinen Videos von den Pros, wo wenn sie sich gegenseitig battlen, wie die in sekundenschnelle ganze Festungen um sich umbauen und oder sie nennen das, ich glaube, ich habe es halt leider nie gespielt, ich rede jetzt halt auch ein bisschen als Noob, aber sie nennen das, ich glaube, offenbar Tunneling, Tunnel bauen. Dass du dich quasi kannst bewegen und gleichzeitig um dich herum bauen, dass du immer geschützt bist. Und das können Profis halt, wenn du schaust die Videos, das sieht unfassbar geil aus. Ich glaube, von dem kommt auch ein grosser Pull vom Game, dass du siehst die Videos und denkst, wow, fantastisch, ich will das auch können. Aber sie, also die von Fortnite, haben das jetzt ja so argumentiert, die haben gesagt, bei den Pros ist das geil, aber die Anfänger oder die nicht so gut ist, kann das auch tatsächlich das ganze Game verlangsamen und eher mühsam machen, weil... Ja, also eben, du musst halt sehr skilled sein, um das so geil zu machen.
Jetzt ist der und sie haben jetzt Luca zwar hier rausgenommen.
Sorry,
jetzt bin ich ganz weg. Solange man mich noch sieht. Solange man mich noch hört. Also sie haben jetzt gesagt, sie nehmen das Bau-Feature zwar raus, aber sie tun quasi wie so versuchen, intuitivere Formen davon, also Ersatz rein zu tun. Zum Beispiel, dass, statt dass ich jetzt muss eine Rampe bauen muss, um irgendwo auf den zweiten Stock raufzukommen, rennst jetzt einfach, sprintest gegen die Wand und kletterst die dann so rauf. Oder statt dass du eine Wand baust, um dich zu schützen, hast du eine Art ein Schild, das sich wieder aufladet. Und man will es ein bisschen intuitiver machen und nicht das Gameplay komplett verändern. Aber ja, mal schauen.
Das ist eben tatsächlich das. Du hast es einmal gegamet und einmal so einen Abend lang irgendwie probiert. Und das Bauen ist mir tatsächlich ein massives Hindernis gewesen. Das geht nicht mehr in meinen fast 40-jährigen Grind rein. Ich meine, entweder mache ich Minecraft und bin voll hure slow unterwegs oder es wird ballert, aber beides zusammen geht irgendwie nicht. Und natürlich für 14-jährige Kiddies, die sind jetzt wahrscheinlich am brüllen, weil die können das alle, aber ich finde es eigentlich, ich würde jetzt dem, darum habe ich Fortnite nie mehr gegeben, aber jetzt würde ich ihm wieder mal ein Go geben.
Ich finde es Ja, was soll ich sagen? Für mich persönlich finde ich es noch geil, weil also ich habe jetzt eher Lust, mal wieder probieren. Fürs Game finde ich es aber schon ein bisschen schade, weil es ist halt schon das, was sie außergewöhnlich gemacht haben, aber offenbar haben einfach auch viele bemängelt. Eben, du kommst rein und dann zeigt, wie immer gerade der Turm baut und dann wird einfach nur noch ist ein Sniper fest und so. Darum, es hat offenbar schon auch ein bisschen an den Gleichungen so ein bisschen am Prinzip oder an der Kreativität verloren, sondern sind. Aber ich weiß es nicht, aber ich spiele es selber nicht. Ja, jedenfalls, ja, mal schauen, wie das wird ankommen und wie lange das der wird drin bleiben.
Es hat mich gerade Wunder genommen, ob die Spielerzahl irgendwie zunimmt, abnimmt oder ob bremst oder weißt, ob es irgendeinen Grund gibt, dass sie sagen, ja, vielleicht müssen wir auch mal einfach etwas Neues machen. Also Fortnite läuft jetzt, ist ein Selbstläufer, aber ja, wir müssen uns gleich irgendwie, wir können uns nicht auf die Lorbeere ausruhen, wir müssen irgendwie Möglichkeiten finden, um gleich noch einzigartig bleiben.
Aber ich glaube, da gibt es keine, weil das, also weißt, das müsste ja sie selber rausgehen, oder? Das ist ja noch bei Steam.
Ja, also wenn ich da jetzt nur schnell ein bisschen google, sehe ich stetig steigen, über 350 Millionen
Registrierte
nutzen, der Boom, blablabla. Natürlich dann mit der Pandemie ist es wahrscheinlich nochmal extrem explodiert. Ja, es gibt wahrscheinlich, nicht jetzt gerade irgendwie Zahlen am Einbrechen, dass ich gefunden habe. Oh shit. Aber,
glaube auch nicht.
Ja.
Also, komm. Dann die nächste News. Wo ich auch noch interessant fand, Sony kauft Haven. Und das ist ein Game-Studio. Und speziell an dem, das Studio gibt es seit einem Jahr. Knapp. Und das wird angeführt von der Jade Raymond. Die hat, dass man immer noch das sagt, sagt eben vieles, finde ich, aus, über was sie vielleicht macht. Aber ist ja gleich bei Assassin's Creed ist sie bekannt worden. Dort, beim ersten und so, dort ist sie, glaube ich, Creative Director gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auch eine wichtige Person, mega lang bei Ubisoft geschafft und so. Und hat dann bei Google, also für Stadia, hat sie auch ihr eigenes Studio können machen. Und eben dort haben wir ja auch schon darüber berichtet, dass Google das abgeschossen hat. Also die ganzen Studios wieder. Wieder geschlossen und ist dann irgendwie aber, ich habe das Gefühl, im gleichen Atemzug, wo man das gehört hat, ist dann schon bekannt worden, dass eben die Jade Raymond schon wieder ein neues Studio aufgebaut hat, mit in Zusammenarbeit auch oder irgendwie zumindest mit Unterstützung von Sony und soll auch ein Sony IP sein, also ein Game für Sony. Also ob es dann auch für PC kommt und so, das haben sie dann nicht gesagt.
Weiss man mittlerweile, das haben wir vor einem Jahr gehabt, dass sie an einem Sony-exklusiven Spiel dran ist mit ihrem Studio Haven. Aber man hat damals nicht gewusst, welches.
Weiss man auch noch nicht.
Wissen wir es jetzt?
Nein, völlig vage. Ja. Wirklich, also ich habe es kurz drüber geschaut, sagt man es nicht. Also, ja. Aber die bei Sony sind sehr begeistert. Und ja, jedenfalls, jetzt hat Sony gekauft. Und jetzt ist in dem Fall ein offizielles Sony-Studio. Und also, ich habe es einfach Strupp gefunden, die müssen dann schon recht viel Vertrauen haben oder es muss einen extrem guten Eindruck gemacht haben, dass die das gerade übernehmen. Also die Frage ist, ob die dann schon bei Google an dem gleichen gearbeitet haben? Das kann ich mir auf eine Art nicht vorstellen, weil das gehört dann irgendwie, oder? Wenn du bei Google schaffst, dann müssen die Rechte dem haben. Oder ich weiß nicht.
Ja. Wenn du alles, was du bei Google machst, ist innen. Und das ist dann, also
ja, vielleicht haben sie das ja mitgegeben.
Das anders sein, ich weiß es auch nicht. Dass die kaufen Zap oder so.
Aber einfach, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die das einfach vor einem Jahr bei Google aufgehört haben, dann haben sie ein Jahr an einem Game gearbeitet, haben vielleicht haben ein Konzept dort vorzuweisen gehabt, dass dort ja schon Sony gesagt hat, ja doch, finden wir interessant, stehen wir dahinter. Und jetzt gerade kaufen, also da muss, also wollen sie sagen, das AAA-Game und so. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe ja schon damals gesagt, ich finde, man redet immer sehr viel von dieser Jade Raymond, aber so halt von außen sieht man halt nicht irgendwie, hat man nicht den Eindruck, dass sie dann schon wirklich viel gemacht hat, weißt du, jetzt.
Bei Ubisoft hat sie schon viel gemacht, aber seither nicht mehr, oder? Das ist irgendwie
aber,
das.
Aber sie ist nicht mehr gross. Sie ist nicht mehr so im kreativen Bereich.
Ja. Oh, sorry, mach. Ich habe es mal aufgelistet, also bei Ubisoft war sie Produzentin Assassin's Creed 1 und 2, später auch bei Watchdog, Splinter Cell. Bei den Far Cry-Spielen hat sie auch mitgearbeitet und auch bei EA hat sie an der Battlefront, also bei Battlefront 2 mitgearbeitet. Und
eben, dann aber ist sie so Produzent, gegeben. Oder? Meistens, oder?
Ja, die ist Produzentin, ja.
Ja, ja, eben. Und also weißt du, irgendwie der Lead, oder? Hat ja meistens eben so den Creative Director oder irgend so einen und nicht der Produzent. Logisch, das ist ja logisch auch eine wichtige Rolle, oder? Aber ich sage einfach, das ist nicht der oder die, wo wirklich das Game formt. So wie ich das verstanden, aber ich lasse mich gerne das Bessere belehren. Darum bin ich wirklich gespannt, jetzt, wo sie wieder vorne dran steht, ob die wirklich zu Recht die ganzen Lorbeeren hat, wo, oder? Weil die so lang ist dieses Aushängeschild, oder? Und ich habe immer das Gefühl, ja, aber die Games, ja, die haben mitgeschafft, das ist schon so, aber ja, gut.
Nein, als Produzentin machst du natürlich schon viel, aber ja, wir werden es sehen. Es ist sehr gut möglich, dass dir das, dass das etwas wird, schlussendlich. Ich meine, die sorgt ja dafür, dass noch Games in Time abgeliefert werden und das fertig sind und so. Und wenn du den Palmares anschaust, dann ist das sicher, also, nein, nicht Battlefront 2 nicht, aber, der Rest ist ja eigentlich,
anfangs nicht. Mittlerweile ist ja Battlefront 2,
glaube ich, recht, Battlefront 2 ist ein recht gut rausgekommen.
Es hat sehr viel Arbeit gebraucht, um es dort anzubringen. Was aber nicht unbedingt untypisch ist für Sony, ist ja, dass man Studios kauft, wo man, womit man tut, exklusiv Spiele machen, früher oder später. Oder also so Sucker Punch-mässig. Ja. Oder Insomniac Games. Aber vielleicht erst nach Thames Game tatsächlich mal rausgekommen ist und gut ankommst. Das ist jetzt schon hure früh.
Ja, stimmt. Jetzt, wo es wirklich exklusiv ist, ist die Frage, ob es noch gleichzeitig für PC kommt. We will see. Also, dann haben wir nochmal ein Game-News. Und zwar gibt es ein neues, ich sage jetzt nicht das Witcher-Game, aber ein Game im Witcher-Universum von CD Projekt Red. Shit, jetzt weiss ich wieder nicht mehr, ob CD Projekt oder CD Projekt Red der Entwickler ist. Ist gleich einer von beiden.
CD Projekt Red.
Stimmt mit Red, okay.
Ja.
Gut, die haben das angekündigt und man weiss nicht viel. Eben, Unreal Engine 5, das finde ich fast das Interessanteste, weil ich habe gerade wieder ein paar, jetzt kommen langsam so die Demos raus, oder nicht Demos, so die ersten Trailer von Games, die wirklich mit dieser Engine arbeiten. Und dort hat man ja so die mega straube Demo, Tech-Demo gesehen von Epic. Dann gehört die Unreal Engine. Und,
wann ist die gekommen?
Wie?
Wann ist die Tech-Demo gekommen?
Halbes Jahr.
Aha, ja, so, okay.
Genau. Tech-Demo von Matrix.
Das auch wieder, ja.
Die hast du ja wirklich können spielen. Die habe ich auch gespielt. Die ist schon noch geil. Die ist ziemlich geil. Aber es ist halt sehr gute Tech-Demo. Man kann noch sehr viel machen.
Es gibt noch Stranded. Ich glaube, es heisst so. Ist es so ein Last of Us-mäßig, so Open World, bla bla bla, Apokalypse, wo auch mit der Engine ist, wo du einfach nicht viel gesehen hast, aber einfach so ein bisschen Grafik, cool, geil aussieht. Und ja, jedenfalls, das neue Witcher-Game nimmt auch die Engine und ich sehe es als positive Meldung, weil einfach nachdem Cyberpunk hat ja mit der eigenen Engine, haben sie auch wirklich verdammt zu kämpfen gehabt, oder? Und es ist schlussendlich, zahlst du halt Lizenzen. Ich meine, klar, das kann uns egal sein, wir zahlen ja nichts, aber der Support und Kompatibilität und so, ich meine, die ist natürlich über alle Zweifel erhaben, die Engine, oder? Darum, also rein optisch, dürfen wir sich da schon auf etwas freuen. Und das andere inhaltlich, eben, man hat ihn so im Schnee, so dass der Witcher hat so ein Medaillon, oder das, wo ja immer dann irgendwie leuchtet oder vibriert, wenn Monster in der Nähe sind. Und es ist ein Luchs-Medaillon. Also nicht der Witcher hat einen Wolf. Und das heisst, es wird wohl nicht um den Geralt gehen, der in der Netflix-Serie die Hauptfigur ist. Also zumindest wird er nicht dort die Hauptfigur sein. Das Interessante ist, dass Luchs Clan sozusagen von Witcher gibt es weder im Buch noch im Game. Noch in der Fernsehserie. Das heisst,
das ist eine Art Fanfiction. Aber ich kenne mich jetzt mit Witcher leider wirklich mit der Lore gar nicht aus. Ich habe kein Game gespielt. Ich warte noch auf die Remastered-Version von Witcher 3, um die endlich mal zu spielen, weil das irgendwie das Game ist, wo alle immer sagen, dass das vielleicht das beste RPG, das sie jemals gespielt haben in ihrem Leben und so. Aber ich habe auch gelesen, eben da die Luchsschule, wir reden ja immer von diesen verschiedenen Schulen.
Schulen, ja.
Die Wolfsschule, die Luchsschule. Und die sagen eben eigentlich mehr Fanfiction, aber.
Ja, ist so, ja. Ich habe ja alle Bücher, ich glaube, ich habe alle Bücher gelesen und die Games und so gespielt. Und ich habe es auch noch extra nachgelesen, weil das wüsste ich jetzt auch nicht auswendig, oder welche verdammte Schule es noch gibt und so. Aber es hat sicher keine Rüstung gegeben im Witcher-Game, weil die habe ich alle geholt. Aber ich habe nachher gehofft, dass es um die Ciri geht. Ich hätte das noch geil gefunden. Weil deren ihre Story-Arc schon interessant. Aber ich finde, etwas ganz Neues ist auch cool. Weil, ja, wieso nicht?
Ja, why not? Was du schon gesagt hast, das mit der Unreal finde ich auch spannend. Gerade wahrscheinlich, sie sagen es zwar nicht so im Statement, aber irgendwie kann nach Cyberpunk 2077 haben sie einfach die Schnauze voll von ihrem eigenen Ding. Oder haben sie vielleicht gemerkt, bei so komplexen Sachen wie Cyberpunk ist die Engine einfach ja, Müll, Schrott.
Nein, also ja, gut.
Ich weiß es nicht, oder? Also ich weiß nicht, wie komplex Witcher 3 ist, wo ja mit der gleichen, also auch mit der Red Engine läuft oder gelaufen, also ja, wo auch mit der Red Engine läuft, und das scheint ja dort nicht so ein Problem zu sein. Aber Cyberpunk 2077, jetzt, glaube ich, müssen wir nicht mehr erzählen, was das für ein Clusterfuck war. Und die Frage ist, läuft das dann mit der Unreal Engine 5, wo ja jetzt auch noch nicht gross erprobt ist, wirklich besser?
Die basiert, oder ist, ja, die basiert natürlich
schon, ja, aber ja, ja. Ist auch wieder etwas völlig, auch wieder ein bisschen so ein Sprung ins Leere, oder nicht? Oder ist das...
Ich glaube also, nicht. Ich glaube eben nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es genau das Gegenteil ist. Natürlich ist das eine neue Engine, aber ich glaube, das funktioniert dann auch ganz anders. Oder? Da ist ein riesiges Unternehmen dahinter, wo die ständig an dem arbeitet. Du hast viel die grösseren Datenbanken und Support und so, als wenn du das selber musst machen. Natürlich ist CD Projekt auch ein grosses Unternehmen, aber im Vergleich zu Epic,
ja auch Erfahrungen mit ihr, also sie kennen ja auch alle Tücken von ihrer eigenen, also Tücken und Stärken von ihrer eigenen Engine. Ja, gut, eben, vielleicht hat wirklich Cyberpunk 2077 gezeigt, genau, dass die Engine jetzt einfach für nicht mehr langt für das, was sie wollen machen, vielleicht.
Das wäre mutig hingegangen, aber eben, wenn es...
Ja, es ist halt schon so, das bringt für so einen, also... Wieso willst du überhaupt eine eigene Engine entwickeln? Ja. So, oder? Das, in so Games, für so AAA-Games, das ist irgendwie völlig absurd. Und dann nimmst du lieber halt irgendwie... Ja, Unreal ist, glaube ich, schon die Beste.
Ich glaube, es macht Sinn für... Weißt du, für grosse Firmen? Weißt,
ja, EA hat auch ihre Engine, was sowohl auf FIFA als auch auf Battlefront und so.
Wo sie ja jetzt aber auch wieder ändern.
Ja, logisch.
Aber ich habe gemeint, FIFA nicht auf Unreal sogar mal um.
Ich glaube eben, der Punkt ist genau das gleiche. Sie haben ja Frostbite genommen, weil die Battlefield-Games einfach so optisch immer der Shit gewesen sind. Und dann haben sie einfach die Engine bei allen eingeführt. Und das, ich habe ein paar Artikel gelesen, wo wirklich das sagt, auch bei Dragon Age 3 oder 4, drei, das letzte einfach, das war so ein Knurz gewesen, oder? Weil die Engine nicht für das gemacht ist und man hat sie einfach müssen nehmen. Und auch bei Anthem und so, das ist wirklich einfach, die Engine, die sei einfach ein Klotz am Bein gewesen. Und darum haben sie jetzt auch dort gewechselt auf, glaube zum Teil, Unreal Engine.
Ja.
Weil ich die glaub, halt auch bewährt ist.
Ja, ich glaube, FIFA 22 ist tatsächlich auch noch Frostbite Engine. Frostbite 3 Ignite.
Ja,
aber wobei dort ist. Aber ich glaube immer noch, ja, die haben dort auch ihre eigenen Dings. Bei Horizon Forbidden West.
Die haben eine eigene.
Die haben auch eine eigene. Die haben auch keine Dings. Ja.
Ist aber auch. Ist auch noch buggy gewesen. Also, das hat mich auch im Test schon erstaunt. Und ich bin nicht der Einzige, der es geschrieben hat. Aber ich meine, ich glaube, jetzt läuft es grundsätzlich relativ gut.
Ja, also ich habe jetzt 31 Stunden gespielt und gestern ist zum ersten Mal mir ein Gegner, den ich killen musste für meine Mission, einfach in den Boden versunken und weg gewesen. Er hat zwar probiert, wieder rauszukommen, aber er ist immer dagegen angestoßen am Boden. Nicht mehr können, nicht so von oben dran so, komm raus, Mann, komm raus. Das erste Mal in 30 gespielt, dass ich wirklich so etwas erlebt habe. Und so, okay, ich glaube,
das geht's. Also komm. Die nächste, Nothing Phone 1. Oder eben, ich weiß
nicht. Nothing One, Anthemix geheißen, die Sache, ja.
Okay, Nothing Phone 1. Ja, gut, dass sie es Eis nennen, ja, okay. Aber ja, das ist nachdem sie Nothing Ear, die Earbuds, die Kopfhörer rausgebracht haben, wenn sie jetzt die Firma, heisst die Firma eigentlich Nothing, vermutlich, oder?
Ja.
Bringen sie jetzt auch ein Android-Smartphone, und das soll so der Anfang sein von einem ganzen Ökosystem. Und eben das Besondere daran, Nothing ist ja gegründet worden vom Carl, wie heißt der zum Nachnamen?
Carl Pei.
Pei. Und das macht ja Sinn. Bling, bling. Und der ist bei OnePlus ausgestiegen. Und er hat dann irgendwie seine eigene Firma gegründet und hat dann wirklich schon ein Jahr später die Kopfhörer rausgebracht, also eigentlich in einem easy Tempo. Und jetzt eben, ja, kommt schon das eigene Telefon. Er hat es vorgestellt. Das Telefon selber hat er nicht gezeigt, man hat sich in die Oberfläche gesehen. Und eben, also er schlägt extrem grosse Töne an was das weltbewegendste Telefon soll sein und eben ein neues Ökosystem, weil er sagt, außer Apple, oder, hat ja niemand so ein richtiges Ökosystem, wo verschiedene Geräte miteinander harmonieren.
Also,
ja, ja, ich sage nur, was er sagt. Ich sage nur, was er sagt. Das könnte nur Apple, alle anderen können das nicht. Und darum eben so eben irgendwie Einbindung bei Windows und so, das sagt doch ein Scheissdreck und so. Und darum, er verspricht das, dass das bei seinem Ökosystem wird das gehen. Auch mit anderen Geräten, eben wie von Apple oder Tesla. Und aber eben, ich habe das Gefühl, er schlägt extrem hohe Töne an. Weil schlussendlich ist das Android-Telefon, schafft mit Sony und Samsung zusammen, also von Sony vermutlich Kamera und von Samsungs Display und der Prozessor ist, glaube ich, Qualcomm. Und da, ich habe gerade bei der Story, die wir drauf haben, hat der Marco Wüst hat das sehr gut kommentiert. Da schraubt Karl also an einem neuen Telefon mit einem Prozi von Qualcomm, einem Display von Samsung und einer Kamera von Sony zusammen, packt Android drauf und einen eigenen Launcher. Meine Begeisterung hält sich momentan noch in Grenzen. Ja, ich finde auch. Also extrem grosse Töne anschlagen, aber einfach so.
Ja, in dem ist er ja, gut. Auch die Nothing Ears sind ein Scheissdreck gewesen. Ich habe mir die ja gekauft und sind überhaupt nicht funktioniert. Nein, haben überhaupt nicht funktioniert bei mir und bei der Olivia auch nicht. Ah. Und leider hat der Jan Johansen das irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben wir einfach zwei Scheissmodelle gehabt. Ich müsste sie mal wieder ausprobieren. Sind geil im Design. Das Design ist ja wirklich, der macht ja immer so durchsichtig und so. Er ist halt ein guter Vermarkter, der Carl Pei. Und
sind aber... Ja.
Hä?
Ich habe gemeint, sie sind noch gut angekommen, die Kopfhörer. So insgesamt.
Ich habe sie haben einfach immer Unterbrüche gehabt. Also ich weiss nicht. Ich meine, Kopfhörer muss doch einfach Kopfteile laufen. Und ich will nicht, dass wenn ich jedes Mal unter einem Zug durchlaufe oder irgendwie so, dass es dann Unterbrüche hat. Das geht einfach nicht. Mhm. Das ist mir gleich. Ich meine, wenn sie laufen, sind sie schon okay. Aber sie laufen einfach nicht. So, weißt? Und,
ich würde das sagen.
Und das ist einfach scheiße. Und jetzt, ja...
You had one job. Verbindung haben.
Und du musst und ich meine, weißt, das ist ja schon so, dass das ganze Active Noise Cancelling und True Wireless, das Zeug rührt sich ja in Shenzhen einfach irgendwie nahe. Das kostet 2-3 Franken, dann machst du noch dein Kleberli drauf. Und er hat jetzt halt nicht sein Kleberli drauf, da, sondern wirklich auch das ganze Gehäuse und so. Sie sehen geil aus, das muss ich sagen. Das Zeug designmäßig finde ich es wirklich, wirklich, wirklich geil. Und das wird das Telefon sicher auch wieder. Aber der Rest ist geile Vermarktung.
Es kommt im Sommer und ja.
Das ist schon klar, dass
es im Sommer kommt. Es heisst Nothing OS, natürlich. Ja.
Nothing OS, natürlich. Ja, hey, natürlich. Aber was ich schon lange mal wollte, irgendwo einschliessen, ich tue es jetzt einfach mal hijacken, das Thema. Ich habe das OnePlus 9 Pro und das habe ich gekauft mit Android 11 und es ist wunderbar gelaufen, wie ein Kätzchen. Wusste nicht, keine Ahnung, wie ich glaube, ich kann.
Ja, anyway, ja.
Jetzt habe ich Android 12 vor ein paar Wochen drauf bekommen. Und ich habe mehr Bugs, Abstürze, komische Sachen, die passieren, als je zuvor. Also ich will am liebsten wieder zurück auf Android 11. Ich habe das Gefühl, Android 12 auf meinem OnePlus 9 Pro ist einfach wirklich... Also Apps, die abstürzen, die nicht funktionieren. Teilweise einfach der Screen, der sich nicht mehr einschaltet. Also ich höre Töne, es läuft etwas, aber der Screen wird schwarz. Mit dem Auto, im Android-Car, habe ich auch... Teils, wenn ich irgendwie Karten darstelle, dass irgendwie die Geschwindigkeitsanzeige einfach über das ganze Display ist. Das habe ich vorher nie gehabt. Erst im Update auf Android 12. Also, ich weiß nicht, du hast ja glaub, auch Android 12 viel. Hast du irgendwie auch so.
Ich habe das Gefühl,
die Performance selber ist Gefühl. Ja,
das ist halt immer die neuen Sachen gerade übernehmen. Das ist wie Windows 11 bei mir nicht geht. Und so.
Ja, nein,
aber du hast du hast Stock Google Phone. Logisch geht es dort. Ja,
nein, aber ich habe das jetzt auch nie gehört, weißt, von Samsung und so. Die haben das ja, glaube ich,
auch
schon. Haben
sie
es schon? Also, jetzt vor ein paar Wochen ist jetzt Android 12. Ich meine, damit ist OnePlus eh relativ spät dran, habe ich das Gefühl.
Mhm. Oder wenn also ich habe das Gefühl, es gibt auch OnePlus, oder?
Mhm. Also, ja, es kann sein, dass vielleicht auch OnePlus, aber ich finde es einfach cool, also ich finde es einfach, ja, kann es einfach loswerden, dass das blöde Kack-Update macht mein Phone langsamer und fehleranfälliger. Ich lieber wieder Android 11, irgendwie Android 12.
Ja gut, aber ich glaube, also meine Vermutung ist eben, es liegt nicht am Android, sondern es liegt sie, wie sie es schlecht drauf portiert haben, eben mit ihr, mit seiner Scheiß Kack-Software drauf, weil ich weiß einfach nicht, ich habe es jetzt nicht von anderen auch gehört. Gut, ich habe es jetzt einfach OnePlus nicht gehört, von dem her weiß es nicht. Aber
muss ich mal googeln, ob da andere auch ein OnePlus-Problem. Tja, gut.
Okay. Also, wir haben noch einen letzten und der geht um den Erfinder vom GIF. Und das ist der Stephen Wilwright, heisst er, glaube ich, oder spricht man das aus. Mit 74 ist er gestorben an den Folgen von Corona. Also unter anderem, ich glaube, es ist nicht nur das gewesen. Und ja, der hat eben 1987 hat das GIF entwickelt. Und das ist ja, ja eigentlich dann lang später eigentlich so richtig Mainstream geworden.
GIF heisst es.
Ja, ganz genau. Er ist ja, genau, er hat das, ich glaube, irgendwie sehr spät hat er dann auch mal noch, weil es ja immer die Diskussion gibt, heisst es GIF oder GIF, weil einfach aussprechen würde man es ja GIF, so rein von der Schreibweise. Aber er hat eben auch gesagt, nein, es heisst natürlich GIF. Und mit dem liegt er falsch.
Das stimmt nicht.
Nein, ja, ich habe es einfach noch, ist noch spannend gewesen, eben, dass es irgendwie, dass es schon so alt ist und eben wirklich bei den Anfängen vom Internet, oder? Also der hat ja bei CompuServe geschafft und das ist eine von den drei grossen so Telekom-Firmen gewesen in den USA, wo es bis dann von AOL gekauft worden sind und die, ja, hat das auch, das ist noch der Vorgänger vom PNG gewesen, also eben, also GIF muss ja nicht unbedingt animiert sein, es gibt das animierte GIF und es gibt das normale GIF. Und ja, vor allem bei so MySpace und Tumblr ist so, die, also die sind ja übersät gewesen mit GIFs. Und
genau.
2013 ist ein Giphy die Plattform aufgegangen, oder? Und hat dann das Ganze noch ein bisschen beschleunigt, aber irgendwie seit. Ja, also ich habe das Gefühl, es war schon um die Zeit herum, ja, wo es dann wirklich so richtig durchgestartet ist, habe ich das Gefühl, so, ja, vor 10 Jahren.
Ja, es ist ja, nein, es hat es schon immer gegeben. Also, ich meine, das ist ja Internet und GIF oder GIF.
Nein, aber jetzt ist überall, jede Tastatur, jede Messenger hat es drin und so, oder?
Aha, ja, so, dass man sie einfach auch gut kann suchen und so. Aber ich meine, also, wenn die erste Website, die wir programmiert haben, irgendwie Ende von den 90er, ist eigentlich basically gewesen, hast du gewusst, wie ein Bild hinladen, nach einem Animated GIFs und dann einfach das zuspammen. Also, weißt du, der Use Case ist ein komplett anderer heute als früher. Ja, ja. Oder früher hast du aber irgendwie halt dann so Webseiten dynamisch gemacht. So. Und zum Glück hat man jetzt herausgefunden, dass eigentlich alles, was sich bewegt, eigentlich nicht unbedingt wünschenswert ist. So, oder? Du willst Kontrolle. Also, außer halt eben ja Video und so. Und jetzt braucht man es wie als Ersatz für Video. Was eigentlich spannend ist, früher hast du einfach so ein bisschen die so animierte Elemente auf Webseiten so gemacht und jetzt tust du es wie als Ersatz für Video oder für Memes halt das nie. Meistens ja dann Videoloops und so. Also, das ist recht verrückt.
Ja. Hey, krass. Bigworld.de gibt es immer noch. Du hast mir gerade, weil du von Website bauen geredet hast, wo so in den 2000er, wo ich so das erste Mal so von Internet entdecken, hat es gegeben Bigworld.de und dort hast du deine eigene Homepage gestalten.
Natürlich ja, so auf Pornoseite.
Nein, ja. Ich surfe da während dem Podcast.
Ja, was weiß ich nicht, was du machst.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da andere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die es auch noch kennen, das Bigworld. Wir haben dann einmal pro Kopf etwa 4-5 verschiedene Webseiten gehabt. Immer wieder, wenn der langweilig geworden ist, hast du gesagt, komm, ich kann mal wieder eine Webseite bauen. Und hast du irgendeinem ein Thema und hast können jeden Scheiss-Track hinein, du weißt auch noch Musik und so, die Uhren Ding. Wie heißt das? Die, ja, auf alle Fälle. Sie haben sogar noch so alte Logo. Jetzt sieht es natürlich um einiges professioneller aus.
Aber, ja, bekannterweise ist ja auch mehr einfach auch immer besser gewesen. Je mehr das auf die Webseite gepackt hast, desto besser ist sie gewesen. Das ist einfach, das weiss man. Das ist so. Je mehr das blinkt hat und sich bewegt hat, desto lässiger.
Ich habe eine über WoW gebaut, das weiss ich noch.
Natürlich
weißt du das. Story um Figuren und überhaupt. Das,
du bist so Nerd. Alright. Ja, also komm. Dann, ja, was haben wir noch, wenn wir zu den Filmli über? Zu den Filmli. Oh nein, das ist gar kein Film. Mal, das ist ein Doku. Ja. Drive to Survive. Mhm. Das ist
Formel 1. Das ist Formel 1, das ist auf Netflix, das ist jetzt die vierte Season. Netflix tut seit 4 Jahren, jedes Jahr tut Netflix eigentlich die Formel 1, den ganzen Zirkus begleiten. Und hinter den Kulissen filmen mit den Fahrern, mit den Teams, mit den Teamchefs und so weiter. Und dann immer kurz vor Beginn von der neuen Saison bringen sie dann die Doku von der letzten Saison raus, wo du dann die ganze Saison quasi nochmal wie so eine Revue passieren kannst. Und wo das vor 4 Jahren angefangen hat, ist der Fokus natürlich mehr auf die kleinen Teams gewesen, weil all die Grossen haben gefunden, the fuck, was willst du? da rumfilmen, aber das ist so ein derart grosser Erfolg gewesen. Man sieht es jetzt auch gerade im Trailer, wer das Video schaut, dass sie jedem Jahr sind dann langsam auch immer mehr wirklich von den grossen Teams, weißt, Teamchefs wie ein Toto Wolff oder der Christian Horner und auch Fahrer wie ein Hamilton, die wirklich vor der Kamera stehen und erzählen, ja, dort damals die Kurve, wo der andere mich gerammt hat, so einen Wichser und so Zeugs. Also du bekommst echt geile, spannende Insights und es ist, was sind das, 10 Folgen an etwa 40, 45 Minuten plus minus. Mhm. Jede Folge hat meistens 1, 2, 3 Teams ein bisschen im Fokus. Du hast das wirklich so das ganze Feld mal, alle Fahrer mal ein bisschen gesehen und gehört hast, und was sie so sind und wer sie sind und was sie bewegt. Die Story ist natürlich immer sehr, also es ist mega inszeniert irgendwo durch auch. Du hast immer so die Rivalität untereinander. Also, irgendwie da kommt irgendwie so vom Ricciardo zum Beispiel, wo seit ein paar Jahren wirklich so in der Schiess ist und jetzt so in dem neuen Team im Kleinen ist und langsam wieder aufbauen will, dann geht er zuerst mal durch die ganze Misere durch, siehst all seine Rennen, die scheiße laufen und so, und dann spitzt sich's zu, so, ja, jetzt muss ich langsam abliefern, sonst werde ich abgesagt und Zeugs und Sachen. Und dann kommt natürlich das Rennen, wo er wieder aller Erwartungen gönnt und so. Und das ist dann kommt natürlich, seine Story kommt natürlich genau auf das Rennen hin, wo er dann auch tatsächlich gewonnen hat, damit du auch schön die Story-Arc hast vom Ex-Gross, also vom Fahrer, wo jetzt unter durch muss und dann das Rennen gönnt. Das ist die ganze Reihe durch so. Aber es macht sie auch so unheimlich spannend und sehenswert. Und du hast wirklich so fiebrisch mega mit. Also es ist wirklich nicht einfach Doku-Style à la jetzt seht ihr ein paar Leute, die hinter der Kulisse sind. Es ist wirklich schön dramatisch erzählt. Da ist einfach ein überspitzt. Da hast du irgendwie eine Szene, der Hamilton hat eine 10-Sekunden-Strafe. Das heisst, er muss an die Boxgasse und bevor sie können anfangen, seine Reifen austauschen, müssen sie 10 Sekunden warten und stillstehen. Und du kannst schauen, ich habe Zeit gestoppt. Der Stopp, den er macht, in der Serie dauert 30 Sekunden. Die 10 Sekunden dauern 30 Sekunden effektiv. Einfach zum dramaturgisch zu zeigen. Also, wie es aus seiner Sicht fühlt sich das wie 30 Sekunden.
Aber du weißt ja, du siehst ja die Vergangene, du weißt ja dann, wie es ausgeht.
Du weißt, wie es ausgeht, genau. Also es ist, du schaust nicht, weil du nicht weißt, weil logisch, du schaust Formel 1 jetzt aktuell, du schaust die Doku, aber du siehst, es ist wirklich geil, auch nochmal noch mehr Insights zu bekommen, als du es vorher bekommst. Du siehst wirklich, von jedem Rennen haben sie immer vor und nachher mit den Leuten geredet, was gerade läuft und nicht. Und, es geht sehr, sehr deep und halt auch wirklich dramaturgisch, auch wenn es teils inszeniert ist. Es ist unheimlich gut gemacht. Also du bist wirklich mega. Also ich bin jetzt bei der 8. Folge und es ist wirklich geil. Ich feiere es abartig.
Ich schaue keine Formel 1. Aber ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass die dann damals das Team sind, die dort mitmachen muss, dass es die aber glaube ich, recht anschießt, weil das irgendwie ihre Rending so durcheinander bringt. Und
natürlich,
sie
natürlich. Also es ist schon, es gibt auch, also es ist niemand gezwungen. Zum Beispiel der Verstappen hat jetzt letzte Saison auch gesagt, ich mache nicht mehr mit, weil er tatsächlich gefunden hat, es wird mir zu viel instrumentalisiert. Ich habe es lieber authentisch, wenn Da wird der Dramaturgie zuliebe, werden vielleicht auch mal Feindschaften aufgebaut, die eigentlich im echten Leben gar nicht so schlimm sind. Und er findet das halt nicht so geil und hat darum gesagt, ich mache da nicht mit. Also es wird niemand gezwungen. Also es ist wirklich, man kann mitmachen, man kann nicht mitmachen. Es ist aber schon so natürlich. Du bist da als Rennfahrer, du hast da deinen ganzen Plan, der läuft. Und jede Sekunde ist durchgetaktet. Also es gibt eine ganz geile Story, wie der Michael Schumacher damals mit dem Rosberg ein Psychospiel gemacht hat, indem er das WC blockiert hat, kurz bevor das Qualifying losgegangen ist. Und genau gewusst hat, wenn ich jetzt 2 Minuten länger drin bleibe, kann der andere nicht mehr aufs WC gehen. Und dann muss er mit einer vollen Blase das Qualifying fahren. Also die sind durchgetaktet. So wie verrückt. Und dann musst du natürlich irgendwo Zeit schaffen, um hinzugehen und mit Netflix ein bisschen reden, was jetzt gerade abläuft und was nicht. Das ist schon ein bisschen... Ja,
es ist krass. Ich habe nur die erste Staffel geschaut, aber es hat mich auch so... Es hat genau das erreicht, was sie wollen. Früher war ja der Bernie Ecclestone der Chef von der Formel 1 gewesen. Und jetzt ist es so ein Ami und der kommt nicht aus dem Motorsport, sondern aus der Fernsehunterhaltung, oder? Und das ist so sein erster Ding gewesen, was er gemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der sich heisst schon wieder. Der Typ mit dem Schnauz, der hat er sicher vielleicht, also.
Ja.
Und.
Der Burt Reynolds.
Ja, er sieht eben so aus, ja. Die Formula One Group, ja. Aber ich vergiss
ihn nicht. Jetzt hast du eigentlich schnell suchen.
Aber auf jeden Fall, der sich ist gekommen und hat einfach das so vermarktet, früher war das immer so ein bisschen als Altherrensport vermarktet von Bernie Ecclestone, oder? Frauen mit Busen, wo Fahnen haben und so. Und das ist wirklich, das haben einfach nur Herren können schauen. Und das ist so wirklich, also das ist ein Relikt aus der Vergangenheit gewesen. Und das hier hat das jetzt einfach so ein bisschen ins, ja, ins nächste Jahrhundert übergenommen. Eben Netflix-Serie, die huere spannend ist. Dann nachher wirklich allemal die ganzen Boxaluder und so. Einfach alles verbannt, damit die Frauen das können schauen können. Und nicht irgendwie, das, die war völlig sexistisch gewesen, vor 15 Jahren, oder? Das sind einfach Ladies, die gewesen. Ich meine, das, jetzt geht ja so weit, dass sogar der Marc Surer, darum schaue ich nicht mehr auf dem SRF übrigens, der Marc Surer, Co-Kommentator, hat nach letzter Saison gesagt, also ich verstehe es ja immer noch nicht, weshalb man diese Frauen nicht mehr am Start hat. Also ich finde es schade, ich finde es schade. Und dort habe ich gefunden, weißt du was? Ja, SRF, okay, könnt ihr machen, einen alten weißen Herr einstellen dort, aber ich schaue zu VRF, dort kommt so etwas nicht vor. Und der hat das wirklich einfach geil vermarktet. Chase Carey. Ja, genau. Wie heißt er? Chase Carey, ja.
Also genau. Carey, wie Jim Carrey geschrieben, Chase Carey.
Ja, genau.
Chase Carey. Der vermarktet das jetzt.
Den habe ich übrigens live gesehen am 24-Stunden-Rennen von Le Mans, aber ich habe dort nicht gewusst, wer er ist. Und er ist so in ein Auto eingestiegen und zwei so Jungs sind da und sagen, ich kann ein Foto machen. Und ich so, wer ist das? Und am nächsten Tag hat er das Rennen eröffnet mit der Fahne, dann bin ich mal schauen, das ist der neue Bernie Ecclestone. Krass, hätte ich noch einen Selfer machen sollen. Aber das ist wirklich, also ich meine, das geht alles in die ganze Richtung hin. Und das, ich meine, man kann davon halten, was man will, aber erfolgreich ist es auf jeden Fall. Also die Formel 1 ist, seit der dort ist, vermarktet sich viel besser. Mhm. Und ich finde es auch geil.
Fernsehen zum Schauen, finde ich.
Ja, sie haben dann auch neue Einblender gemacht und so. Und die jetzt, diese Saison, ich habe am Sonntag geschaut, die sind sehr verwirrend gewesen, sie haben es wieder mal nicht im Griff, aber das kommt dann über die Saison, wird das immer besser. Und
so sieht es aus.
Ja, genau.
Das ist ein schöner Schnauz. Ja. Nicht ganz Burt Reynolds, aber.
Nein, aber das ist ein gutes Dash.
Und kommt überhaupt nicht aus dem Sport, sondern einfach aus der Fernsehvermarktung. Und das ist ein genialer Coup, oder? Der weiss, was das geil ist und was die Leute wollen sehen. Und so. Und vorhin ist es einfach, die FIA ist ja auch irgendwie so hypertechnische Regulatorien und es war einfach auch gar nicht mehr spannend gewesen, zum Schauen und so. Jetzt kommt da ein Ami und mischt das auf. Schon nice.
Ja, cool. Ja. Dann, was tue ich da noch?
Ich habe noch...
We are who we are.
Endlich komme ich wieder mal mit der Coming of Age-Kühle hinterführen.
das haben Sie schon sehr lange nicht mehr gehört.
gell? Ja, nein, ich habe auf Sky We are who we are, oder HBO, ist HBO Sky, ja. We are who we are ist eine italienisch-englische, Italo-US-Produktion. Spielt... auf einer US-Militärbasis in Italien, da kommt so der neue Commander oder was auch immer das ist, Commander-in-Chief, oder ich weiß nicht, wie man dem dann sagt, ist eine Frau mit ihrer Frau, also das Lesbenpärli, kommt nachher dort hin mit ihrem Sohn in die neue Militärbasis. Und es ist huere verreckt, weil einerseits ist so, dass Italien, es ist gerade so neben Venedig irgendwo, ist voll dort drin. Und andererseits die Militärbasis, wo wirklich so, ich meine, das sieht alles aus wie so ein Suburb in den USA. Und offenbar ist das so. Die Highschools und so, die sind wie in den USA. Oder? Die nehmen einfach alles mit und pflanzen es dann halt irgendwie, wo auch immer. Deutschland, Korea oder wherever. Aber sie nehmen eigentlich das ist also das Klischee. Die Holländer nehmen immer alles mit in ihrem Wohnwagen, wenn sie in die Ferien gehen. Und das ist eigentlich so basically das. So. Und eben dort hat es darum auch Schulen und der Bub von denen, von dem Pärli, der ist ein bisschen ein Paradiesvogel, hat immer so ein bisschen komische Moden an und so. Aber muss sich dann irgendwie oder integriert sich dann in die Gruppe von Jugendlichen, die schon dort sind. Oder eben halt dann auch nicht. Und es ist wirklich, ich finde es ist sehr schön gemacht. Es sind 8 Folgen, Länge etwa zwischen, wie sagen, 40 Minuten und einer Stunde. Es ist teilweise sehr slow, aber vor allem die ersten 2 Folgen sind so ein bisschen, muss man ein bisschen reinkommen, aber nachher ist es wirklich mega, mega gut. Und die Bilder sind, es ist unglaublich schön gefilmt einfach. Also es ist mehr wie ein Film, so ein 8-stündiger. Es ist wirklich krass. Geht natürlich dann viel auch um Sexualität kennenlernen und sie sind natürlich die ganze Zeit am Saufen und so. Aber es ist nicht so hardcore wie jetzt Euphoria, nicht so explizit. Euphoria, da hat jetzt schon noch mal schnell einen mehr drauf irgendwie. Aber gerade so ein bisschen, wer Euphoria cool findet und aber lieber etwas hat, was so ein bisschen slower ist und so, der ist jetzt sehr, sehr gut aufgehoben, ist vom Luca Guadagnino, irgendwie so heisst der. Er Call Me By Your Name gemacht, ja, auch einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und, muss ich noch sagen, unglaublich guter Soundtrack auch. Also die Lieder, die Auswahl ist sensationell. Es hat natürlich einen Teil so Italianität, aber auf der anderen Seite ist vieles von Def Hines, der ist von Blood Orange und Lightspeed Champion, hat seine Altband geheißen, ist auch der Liebe. Und er hat dort sehr aktiv an dem Soundtrack mitgeschafft. Also in jeder Folge sind ein paar Blood Orange Songs dann drin. Und er käme offenbar auch noch vor, heisst auf der Wikipedia-Page. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin, glaube ich, jetzt bei der 6. Folge flach. Aber ich finde es rasend, sehr gut. Aber wirklich unglaublich gut, wenn er etwas zum, ja, slow-paced, wer Italien gern hat und so und gern schön gefilmte Sachen und so ein der Struggle von der Jugend, dann ist We Are Who We Are sehr empfehlenswert.
Nice. Und auf Sky. Ja.
Auf Sky oder HBO,
ja. HBO, ja.
Genau.
Nein, ich bin auch immer What We Do in the Shadows habe ich jetzt fertig. Mm.
Yeah.
Und dann habe ich mal Peacemaker angefangen.
Ah.
Hast du das schon geschaut, Luca, gell?
Nein.
Ich habe mir gedacht, du hast nie was erzählt davon.
Nein.
Ich habe die erste Folge, ich habe den eigentlich ein bisschen doof gefunden und habe gefunden, irgendwie interessiert mich gar nicht. Ich erzähle dann, wenn ich ein paar Folgen geschaut habe. Ich habe nur die erste geschaut, muss sagen, okay, das ist schon noch, ich meine, das ist von James Gunn, oder, der da die Guardians of the Galaxy gemacht hat. Aber es ist wirklich so, es ist ein bisschen all over the place, aber im guten Sinn. Weißt du, wirklich so billig lustig, zu emotional, zu...
Was ist es? Peacemaker?
Er ist der von Suicide Squad.
Suicide Squad, ja. Aha. Film Suicide Squad vom neuen Film, aber vom neuen Film von James Gunn.
Und genau
John Cena.
Ah, ja.
Der Peacemaker.
Hey, also, er hat nur die erste Folge. Das ist wirklich so. Hurenstraub. Ja, also ich habe gefunden, shit, muss doch schauen. Also, weil, ja, okay. Aber ich erzähle dann, wenn ich mir eine Folge geschaut habe. Ich schaue sicher weiter.
Ja. Ja. Ich habe ja Suicide Squad habe ich absolut gefeiert. Das ist voll mein Humor. So, eben, ich bin ja der Vernünftige, darum ist das auch voll mein Humor.
Aber es ist im Fall schon komplexer. Also, weißt du, irgendwie. Ja, weißt du, Suicide Squad ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen mainstreamiger gemacht, finde ich. Also, weißt du, so ein bisschen. Ja, nein, weißt du, im Vergleich zu der Serie.
Okay.
Zu der Serie. Die ist so. Ja, da kann ich sagen, ja, wenn du gerne einen lustigen Actionfilm hast, mehr oder weniger. Mhm. Aber so die erste Folge von dieser Serie, ich kann nicht genau sagen, wem die empfehlen, die ist so schräg. Also sehr schräg.
Okay, okay.
Er hat das Pet, also er das Tier und das ist einfach ein Nadler.
Ja, Logo, Amerika.
Und der umarmt den einen.
Peacemaker. So, was sagt ihr in Suicide Squad? Ich würde alles wieder Frieden tun, auch Frauen und Kinder töten.
Ich so,
fuck, what?
Also, was? Mann, also gut. Ja, also, was kommt, dann habe ich noch zwei Games gezockt. Und,
Games!
Ich fange mit dem Schlechteren an. Also zumindest das, was ich schlechter finde. Jetzt habe ich auch weniger gezockt, ich bin auch nicht so recht reingekommen. Aber Tiny Tina's Wonderlands, ich glaube Mehrzahl. Ich habe mich eigentlich noch darauf gefreut, gerade so nach dem Elden Ring, und ich fand, das ist doch genau das Richtige, so ein bisschen sinnloses, einfaches Action-Game. Das ist von denen, die Borderlands gemacht haben. Tiny Tina ist schon vorgekommen, ich glaube im 2 zum ersten Mal. Und ich habe sie eigentlich immer recht lustig gefunden, auch dort. Sie ist auch so eine durchgeknallte, ein Mädchen ist ja, eine junge Frau. Und jetzt in dem Spiel spielt eigentlich im gleichen Universum, aber es spielt eigentlich, sie spielt mit zwei Kollegen und du bist der Noobi, spielt eigentlich ein Brettspiel, so Dungeons and Dragons, oder? Sie hat jetzt ein schönes Board aufgebaut und ja, das Game, die Geschichte, das du zockst, findet eigentlich dort drin statt, oder? Am Anfang erzählt sie es, dann hockst du wirklich am Tisch und so und dann, fährt sie einfach erzählen und dann, das Game ist dann in so einer Fantasy-Welt, ab und zu wechselt es auch wirklich so eine Oberwelt, wo du so ein kleines Figürchen rumlaufst und wie so Pokémon-mäßig kannst du in der Wiese irgendwelche Monsterbegegnungen auslösen und dann landet sie in der Arena, ballerst du und alle runter. genau das gleiche Prinzip wie Borderlands, oder? Du sammelst 1000 Waffen und, ja, und schiessest einen Haufen Gegner über den Haufen. Gibt ja einen Koop, habe ich noch nicht testen. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ja wirklich Borderlands 1 und 2, vor allem 2, glaube ich, sehr geil gefunden und ich habe das 3 eigentlich auch noch gut gefunden, aber so richtig reingezogen hat es mich nicht. Ich habe es dann aber doch 30 Stunden gespielt, aber nicht fertig gespielt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wieder am genau gleichen Ort, wie wo ich Borderlands 3 aufgehört habe. Also hast du irgendwie so, ich habe es angefangen und da hast du immer gesagt, ich weiß auch nicht, das ist so komplett anspruchslos. Also weißt, das muss ja nicht immer etwas Schlechtes sein, aber ich finde den ganzen Kampf, du ballerst einfach und es ist null Skill dabei, oder? Weißt du, also, die kommen einfach auf dich zu, du ballerst ein paar Headshots drin und wenn du stirbst, dann ist es eigentlich meistens gar nicht dein Versagen, habe ich den Eindruck, sondern einfach, du hast halt noch zu wenig gute Waffen. Weißt du, wie so, es ist wie eine Gleichung. Mhm. Also einfach irgendwie, es kommt Damage rein, okay, du teilst aus, das Gleichgewicht ist ein bisschen anders gewesen, hast jetzt halt verloren. Weißt du, es ist irgendwie, ich finde es auch so ein bisschen langweilig. Ich finde es einfach ein bisschen langweilig und dabei finde ich Tiny Tina eigentlich witzig. Ich finde, es hat Charme. Also, weißt du, es ist so, du hörst natürlich immer als Erzählstimme dann auch, weißt, und dann gibt es auch eine Menge so und dann plötzlich kommt ein Bruck und und sie ist immer so ein bisschen überdreht und so. Das mag ich eigentlich. Ich finde, im 3 hat mich so ein bisschen genervt, dass YouTuber-Humor, so ein bisschen, so wirklich so billige Jokes, also da passt mir da der ganze Vibe viel besser. Mhm. Aber, und du kannst auch Klassen auswählen. Ich habe dann extra den Magier genommen, weil ich fand, da mal nicht nur ballern. Habe dann aber schnell gemerkt, das Grundprinzip ist bei allen gleich. Also weißt, ja. Mit Ballern. Du hast einfach dann, ich habe dann Spells halt noch ein paar. Aber 90% der Zeit bist du am Ballern, oder? Und dann kannst du einfach, ich kann jetzt zum Beispiel die Leute in ein Schaf verwandeln und, oder so einen Frostangriff machen. Und logisch kommen dann noch ein bisschen mehr Sachen dazu und dann gibt es wieder Ausrüstungen. Und weißt du, wie das Inventar ist, wie das ein riesiges Chaos und so. Aber ja, ich finde das Design easy, also weißt du, so schön farbenfroh. Aber ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich jetzt verdorben vom Elden Ring, weil das ja auch in meinem Fantasy-Setting stattfindet. Und dort hast du die abgefahrensten Designs und Burgen. Und da hat natürlich so ein bisschen Comic-Grafik. Mhm. Aber ja. Gleich finde ich halt einfach so, ich habe jetzt einfach schon das Mittelalter in viel, viel, viel besser gesehen. Also rein auch optisch, also visuell. Und da ist es noch easy. Ja, yeah, die Comic-Grafik, die kenne ich seit Borderlands 4, oder? Das hat auch ein bisschen abgenutzt.
Borderlands 3, meinst du?
Ja. Ja, aber jetzt ist einfach das vierte, sozusagen, so. In dem Sinn. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ja, wenn das Borderlands 3 gefallen hat und du findest hast Bock auf mehr, dann. Genau, dann absolut. Das ist es genau.
Ja, ich finde halt eben auch die Looter-Shooter irgendwie ist, glaube ich. Also ja. Es ist ja eigentlich dann schon einfach ein Looter-Shooter, oder?
Ja, ja, absolut. Genau.
Und du spielst es halt dann x-mal durch und
das. Ja, das habe ich jetzt nie gemacht.
Ja,
ich
habe es einfach nur beim Borderlands. Ich meine, für mich sind die Borderlands-Games, die spiele ich nie alleine. Das beelendet mich. Aber ich finde es geil, mit Kollegen reinzuhocken. Und dort spielt es mir dann auch keine Rolle. Ich muss dann die Story gar nicht mitbekommen. Weil das ist ja dann meistens, wie gesagt, ja, weder beim 2 noch beim 3 habe ich irgendwie, noch weiss ich noch irgendetwas von der Story. Aber es ist schon, mit Kollegen mal ist es super fun. Und so ein bisschen, aber eben, genau wie du sagst, stupide ein bisschen rumschiessen und dann. Und du kannst halt, das macht es schon gut. Du kannst, egal welches Level, kannst du einfach mitgehen mit deinen Leuten. Das tut das gerade sehr recht. Also ja, aber ja. Wahrscheinlich einfach mehr von dem.
Ja, ja, ich kann nicht denken, wenn ich es mit Kollegen zocken könnte, dann fände ich auch easy. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ich kann das irgendwie gar nicht mit dem Zoom unter, dass es 60 Stutz ausgibt.
Also ist 60 Stutz? Also, ich habe gemeint, das 6 so
gut. Also, vielleicht ist es ein bisschen weniger. Ich kann noch nachschauen. Mhm. Vielleicht kann es einer vorher nachschauen. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe vor allem wirklich einfach wie viel Besseres. Also weißt, alle anderen Games, die ich jetzt noch auf dem Ding habe, sind einfach besser. Und das ist einfach easy.
Ja, 60 Stutz.
Ja, ja. Eben, also darum.
Ja, das ist ehrgeizig. Nein, dann ist das Game ist auch nicht.
Ja. Drum, ja. Aber darum lieber das Nächste, was ich noch habe, das. Ja, vor allem das ist schon einfach zu empfehlen, weil es mal wieder im Game Pass ist. Und zwar Tunic. Also T-U-N-I-C. Und das ist so, sieht so mega herzig aus. Du bist so ein kleiner Fuchs, spielst so Top-Town, isometrische Perspektive. Sehr Zelda-inspiriert, oder? Er hat ja auch wirklich so eine grüne Tunik, so eine grüne. Tunika hat ein Schwert und ein Schild, also wenn du es dann findest. Aber es ist schon eine Mischung zwischen Zelda und zwar der alten, also das Original vom NES, und aber auch so ein bisschen Souls-like, weil die Bosskämpfe doch so knackig sind. Wenn es die hat, verlierst du Münzen. Aber nicht alle, nur 20, also es straft dich nicht so. Aber im Fall wirklich speziell ist so, das Game erweckt wirklich wieder das Gefühl von früher, von NES, mit Entdecken. Also weißt, es hat überall etwas zu entdecken. Weißt, irgendwie hinter jedem Wasserfall und irgendwie hinter einer Wand oder hinter einem Busch, und dann kannst du wieder etwas abhauen, und dann du kannst vor allem auch die Welt auf ganz verschiedene Arten dann entdecken, was mega geil ist. Aber du kannst nicht sehr linear eigentlich, oder? Mit, wo du jetzt durchgehst, du bist ständig irgendwo, findest, okay, jetzt könnte ich links, geradeaus, rechts, und dann merkst du, ah, da hat es hinten wieder einen Geheimgang, da hat es nochmal eine Truhe. Und ja, einfach so erfrischend einfach einfach zum Erkunden. Es ist so mega chilliger Sound, so ein guter Vibe, halt wirklich, erinnert da wirklich sehr, und natürlich bewusst, oder, an das Original NES. Übrigens, Straub, es hat es mehr oder weniger eine Person alleine gemacht.
Wirklich?
Das finde ich auch noch krass. Ja. Es hat einfach schlussendlich dann ein bisschen Hilfe geholt, beim Sound und so, für den ganzen Schliff. Aber das Gross vom Game hat einfach keiner alleine gemacht. das Game-Prinzip, eben, am Anfang hast du nur irgendeinen Stecken und so, und dann findest du dann irgendwann mal ein Schwert. Wenn du dich dumm anstellst, kannst du aber auch sehr lange mit dem Stecken offenbar kämpfen. Ich habe es zum Glück relativ schnell gefunden, und dann es ist noch cool gemacht, du hast so eine Rolle, so eine Hechtrolle, und dann bist du auch wieder unverwundbar, die ersten paar Augenblicke. Und das Geile ist, das Game erklärt dir vieles über, eben, wer jetzt NES kennt, über so, du findest wie so Spielanleitungen. Und sie sind auch genauso gemacht wie früher.
Das ist geil. Weißt
du, wo beigelegen sind bei den Games, mega schön gemacht. Und so eine Mischung aus Englisch und so einer kryptischen Sprache, die du offenbar kannst entziffern. Das ist wirklich, finde ich, noch geil. Also wenn man sich die Mühe machen würde, könnte man es, glaube ich, so eine Fantasy-Sprache. Und dort drin steht dann halt auch, weil du findest ja Gegenstände, die du keine Ahnung hast. Und zum Teil sind die erklärt. Es ist dann auch erklärt, wie das funktioniert, zum Beispiel mit der Ausdauer. Die brauchst du beim Säckeln und Ausweichen, aber du brauchst Ausdauer. Und wenn die auf Null ist, dann nimmst du 150% Schaden. Das finde ich auch noch. Dann haut es dann recht rein. Und dann erklärt es halt, welche Gegner
kannst. Ja, das ist ja.
Und dann erklärt es, wie kannst du blocken oder wie gewisse Gegner kannst besiegen oder wo es vielleicht mal einen Geheimgang hat. Es ist so schön, die Karten sind so schön gemacht, oder? Und ja, ich finde das Gegnerdesign mega cool. Eben, der Kampf, es ist nicht ein leichtes Game. Also, am Anfang verklopfen sie direkt und die Bosse auch, aber es ist so, ich habe jetzt zwei Boss-Gegner geschafft. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, du hast immer so Waage, was musst du machen als nächstes, oder? Aber weil die Welt so relativ weitläufig ist und es hat keine Schnellreisepunkte und sie ist halt schon sehr mit so Weg, so ein bisschen labyrinthmäßig. Das finde ich ein bisschen mühsam. Weißt, wenn du wirklich nicht weißt, er muss sich jetzt echt wirklich an einen komplett anderen Ort hin und dann musst du dir irgendwie den Weg finden, und es gibt dann nicht einfach eine kleine Minimap, die du aufmachen kannst oder überhaupt eine Map, sondern wirklich nur die Map, wo du nicht einmal drauf bist als Person, oder? Sondern, ja. Und das ist einfach, macht es ein bisschen schwerfällig. Ist ein bisschen schade, oder? Weil sobald du mal irgendwo bist, wo du dir weißt, da kannst du jetzt erkunden, dann finde ich es voll geil, oder? Weil, das ist voll ein Geheimnis, oder? Du findest dann wieder irgendwo, irgendwann schon ein Licht gefunden, und vorher bin ich gerade so ein paar dunkle Räume gelaufen, und dann laufst du zurück und plötzlich, da ist ja irgendwie ein riesiger Durchgang, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Und was auch irgendwie nicht ganz so gescheit gelöst ist, finde ich, es hat oft Geheimgänge, die du nicht findest. Also weißt, irgendwie, dann hat es ein Haus und du merkst, du kannst hinter dran durchlaufen. Die Kamera bleibt ja aber eigentlich immer fix.
Ja, ja.
Und das heisst, du läufst dann wie blind, und oft bist du zum Teil irgendwie, im unteren Bereich von der Karten, und das ist einfach nicht immer sehr gescheit dargestellt. Du läufst wie so ein bisschen blind rum, und zum Teil bist du sogar in Räumen, in wo einfach nichts angezeigt wird. Du merkst, du bist innerhalb von einem unsichtbaren Labyrinth, und das ist dann nicht keine Herausforderung, du läufst einfach so lange an die Wand, bis du irgendwo merkst, wo es durchgeht. Und eben, das ist irgendwie ein bisschen komisch gewählt. Aber im Fall, alles in allem ist es wieder mal so, es gibt auch so viel zu entdecken, eben auch von den Gegenständen, die du findest und von der
aber
von der
du Welt kannst auch leveln und alles, oder? Also ganz normal.
Ja, genau. Es hat ein Upgrade-System, wo du auch musst entweder findest du es selber raus oder findest die Seite, wo dir erklärt, wie das Upgrade-System funktioniert. Dann gibt es auch noch so eins mit Sachen, die du ausrüsten kannst, wo ich aber zum Beispiel noch nicht recht herausgefunden habe, was die verschiedenen Teile bedeuten. Und es ist einfach geil, es ist so, es hat sich ein bisschen ähnlich wie Elden Ring, das Entdeckergefühl, oder? Und das ist so, es ist einfach erfrischend. Ich finde, das ist so etwas Schönes. Es ist wirklich schade, dass es ein bisschen umständlich ist, so vom Bewegen. Also wirklich, wenn es schnelle Reisepunkte gibt, es gibt so Checkpoints, oder?
Ja.
Wo du speichern kannst. Wenn von denen könntest du hin und her reisen, das würde mir schon lange. Das fände ich, würde überhaupt nichts kaputt machen am Game und es würde sehr viel zugänglicher machen. Das wäre noch schön, aber sonst Tunic, Game Pass, glaube ich, das ist garantiert auf der Switch, PC und so. Das kann ich sehr, sehr empfehlen.
Cool.
Ja, und dann, nächste Woche dann können wir vielleicht etwas über das Kirby erzählen, haben wir leider keinen Code bekommen, aber es kommt ja morgen raus. Wochenende ist übrigens noch die Digitec Playground Session mit unserem
mit
Simon Racemaster.
Ja, genau. Mit mir, ich spiele Gran Turismo. Ich habe mich mega vorbereitet, diese Woche tatsächlich. Zwar diese Woche nicht so, aber am Wochenende habe ich wirklich den ganzen Sonntag durchgegrindet auf dem Nürburgring.
Mit Lenkrad jetzt?
Ja, sicher.
Und Händchen?
Händchen habe ich nicht angehabt, aber ich muss anlegen, weil es sind über 50 Runden und das geht nicht. Du hast schwitzige Hände genommen. Ich muss tatsächlich. Aber ich habe einfach so Sporthändchen, also nicht irgendwie ein Race-Händchen.
Aber du fährst schon einhändig mit dem einen Ellbogen draussen, oder?
Genau. So. Ja, nein, ich freue mich hure, ich bin hure gespannt. Ich habe im Online-Modus natürlich viel gespielt und es ist richtig geil gemacht, Gran Turismo, im Online-Modus. Ich muss sagen, ich habe Gran Turismo Sport nicht so viel gespielt, oder beziehungsweise einfach, so ein bisschen ab und zu. Und da gibt es so ein Sportmanship-Ranking, da kannst du bis A rauf und dann gibt es noch ein Fahrer-Ranking. Und ich bin jetzt dort mal im C, oder? Es fängt bei E an. Und hab mich jetzt ins C gekämpft und jetzt ist das Matchmaking so richtig cool. Jetzt ist so, hey, ich bin nicht immer in jedem Rennen in der vorderen Hälfte, sondern es ist wirklich so ein richtiger Fight. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie einmal, dritten, einmal, zweiten, einmal habe ich das Rennen gewonnen, in der unteren Liga so, aber jetzt wird es richtig geil, weil es hat dann keine Arschlöcher mehr, die einfach irgendwie abdrucken oder die einfach nicht können fahren, oder? Du musst deine Rennlinie nehmen und die ist dann dir. Natürlich, im letzten Rennen habe ich irgendwie völlig unterschätzt, habe einen voll abgeschossen und so. Und jetzt, Scheiße, dass mein Sportranking rausgeht. Aber weißt du, dann bekommst du 4 Sekunden Penalty und dann musst du zurück und abbremsen und so. Ja, das ist mega geil. Und jetzt nimmt es mir aber Wunder, wie gut oder schlecht dass die Spielerinnen und Spieler sind, die ich jetzt dagegen spiele. Am Sonntag. Am Samstag rechne ich mir nicht allzu viele Chancen aus, aber ich will irgendwie, glaube einfach auch nicht Letzte werden. Das wäre noch geil.
Samstag am 1 fängt es an. Und nachher magst du einfach nicht mehr, wenn wir am Abend noch Mario Kart Turnier müssen.
Ja.
Geht das Race weiter?
Ja, das stimmt. Wir moderieren am Abend noch im Spad ein Mario Kart Turnier. Aber am 1 fängt es an und ich glaube, es ist fertig ist das Turnier am 4. Also ich will es schon schaffen. Ich kann auch schnell pennen vorne.
Ja. Das könnt ihr als Deko Heu sagen, ja, im Baden, im Royal.
Im Royal, Mario Kart. Es hat noch freie Plätze, hat mir die Organisatorin gesagt. Also.
Mario 64. Mario Kart 64.
Ja.
Ah,
ja.
Okay. Genau. Und ich sage nochmal, die Umfrage, ich poste sie eben in die Show Notes. Wäre geil, wenn noch ein bisschen mehr mitmachen. Es haben schon viele mitgemacht, aber je mehr, desto besser. Und weiterhin eure Fragen wirklich über Kraut und Rüebli, wie ihr den Reis kocht oder was auch immer. Wie viel Wasser? Vielleicht habt ihr noch ein anderes Verhältnis. Wie viel Salz? Ich muss nachher schauen, wie viel Salz. Ja. Bitte mach einer mal einen Pizzateig mit 30% Salz.
Und gibt euch das
ein Buffet. Du musst einfach in die Soße nichts mehr rein tun. Genau. Und in dem Fall danke fürs Mitmachen und Zuhören und Zuschauen und bis in der Woche. Ciao zusammen.
Tschüssi.
Ciao. Thank you.